Am 1. August war in diesem Jahr der weltweite Erdüberlastungstag, der Earth Overshoot Day. Die gesamte Weltbevölkerung beansprucht ab diesem Zeitpunkt mehr Acker- und Weideland, mehr Fischgründe und Wald, als uns rechnerisch zur Verfügung stünden. Das heißt, unser ökologischer Fußabdruck ist viel zu groß, wie Anja Rühlemann von WECF Deutschland erläutert.
Der Erdüberlastungstag wird vom Global Footprint Network berechnet, und zwar mit Daten von den Vereinten Nationen. Es ist so, dass zwei Kerngrößen gegenübergestellt werden. Das ist einmal die Biokapazität der Erde, also alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, und die Kapazität der Erde, um diese Ressourcen wieder aufzubauen und alles an Abfall wie CO2 aufzunehmen. Und die Größe wird gegenübergestellt mit dem ökologischen Fußabdruck, den wir haben, also dem Bedarf an den natürlichen Ressourcen. Der Erdüberlastungstag zeigt quasi die ökologische Grenze unseres Planeten. Das muss man sich so vorstellen, wir haben für jedes Jahr eine bestimmte Menge an natürlichen, regenerierbaren Ressourcen. Und die hatten wir quasi am 1. August schon verbraucht. Und wenn wir das jetzt auf Deutschland beziehen, wenn wir alle auf der Welt so leben würden wie die Menschen in Deutschland, dann hätten wir quasi den Erdüberlastungstag schon am 2. Mai erreicht.
Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte war die Größe unseres ökologischen Fußabdrucks kein Problem. Denn die Menschen haben nur einen Bruchteil der Naturressourcen genutzt, die unsere Erde schadlos zur Verfügung stellen konnte. Das änderte sich spätestens in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Seitdem verbraucht die Weltbevölkerung mehr Biokapazität, als unser Ökosystem dauerhaft bereitstellen kann. Schauen wir auf München. Die Einwohner Münchens nehmen laut Nachhaltigkeitsbericht der Stadt mit ihrem Fußabdruck, der fast 5,5 globale Hektar pro Kopf beträgt, das 229-fache des Stadtgebiets oder etwa die Fläche Bayerns in Anspruch. Ein globaler Hektar entspricht dabei einem Hektar produktiver Fläche mit weltdurchschnittlicher Ertrags- bzw. Aufnahmefähigkeit. Ein wirklich nachhaltiger Fußabdruck würde nur 1,7 globale Hektar betragen. Damit ist klar, wir müssen unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern. Dabei spielt die Frage, wie wir uns ernähren, eine wichtige Rolle. Die Ernährung bestimmt nämlich 35% unseres Fußabdrucks. Auf was muss man achten, wenn man sich nachhaltig ernähren will, wenn man ökologische, aber auch soziale Kriterien beim Essen beachten will? Elisabeth Peters von der Projektstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz weiß Bescheid.
Da geht es zum einen in erster Linie darum, weniger Fleisch zu essen, weil Fleischprodukte von Haus aus einen höheren ökologischen Fußabdruck haben, einen großen CO2-Rucksack haben. Das liegt daran, dass man Tiere ja mit Futter füttert, das wir auch essen könnten, abgesehen vom Gras, also Schweine werden mit Getreide gefüttert, Geflügel werden mit Getreide gefüttert. Und von diesen Futtermitteln brauchen die Tiere sehr viel. Also man sagt, der Output bei einem Kilo Rindfleisch ist 1:7 im Verhältnis zu, wenn wir Gemüse essen. Also wenn wir ein Kilo Rindfleisch essen oder ein Pfund Rindfleisch, dann könnten wir mit derselben CO2- oder Kalorienmenge 7 pflanzliche Mahlzeiten essen. Das ist ein Aspekt, und dann ist unser Lieblingsargument ist immer, dass man saisonal beim Gemüse essen sollte. Nicht Gemüse, was von weit her kommt, beim Obst genauso. Das ist auch eine schöne Bereicherung des eigenen Lebens, wenn man wieder lernt, mit Gemüse zu kochen, was von hier kommt. Da findet man dann ganz neue Rezepte und schöne alte Gemüsearten, die man gar nicht mehr kennt. Ich liebe zum Beispiel Steckrüben oder Grünkohl im Winter. Und freue mich, dass ich im Sommer, nur im Sommer, Gurken und Tomaten esse. Und sonst nicht, im Winter gar nicht. Das sind so zwei Hauptargumente, wie man vorgeht. Dann sollte man generell schauen, dass Lebensmittel aus der Region sind, dass sie nicht weit transportiert wurden.
Also kein Fleisch sowie saisonal und regional essen, wenn es um das Thema Ernährung geht. Die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, macht bei der Berechnung des ökologischen Fußabdrucks immerhin 22% aus. Die Antwort, wie ich als einzelner Verkehrsteilnehmer einen Beitrag zur Verkleinerung meines ökologischen Fußabdrucks leisten kann, ist relativ einfach. Weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Personennahverkehr, dem Fahrrad und dem Zu-Fuß-Gehen. München kann da leider nicht als Vorzeigeprojekt bezeichnet werden. Noch immer legen 34% der Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wege mit dem Auto zurück. Annika Fraase und Andreas Schuster von der Umweltschutzorganisation Green City stellen Städte vor, die es besser machen als München.
Man muss dazu sagen, es gibt nicht diese eine vorbildliche Stadt, die jeden Verkehr optimal löst, aber das brauchen wir gar nicht. Wir haben ganz viele Vorbilder, wo München sich was abschauen kann und adaptieren könnte. Vielleicht eine Sache, mit der ich anfangen möchte. Ich bin ja auch ein Freund von restriktiven Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass es nur Angebote alleine sein werden, die München in die Verkehrswende bringen. Insofern gefällt mir das Beispiel Tokio sehr gut, wo ein Kfz-Stellplatz 400 € im Monat kostet und man auch nur ein Auto anmelden kann, wenn man einen Kfz-Stellplatz nachweisen kann. Über die Summe kann man diskutieren, da ist jede Stadt anders. Mir gefällt es aber gut, dass man nicht davon ausgeht, dass ein Privateigentum wie das Auto einfach in den öffentlichen Raum gestellt wird, sondern dass es durchaus eine Bepreisung gibt. Und ähnlich restriktiv ist die City-Maut in London und in anderen Städten, wo man einfach gesagt hat, wer hier reinfährt, der schädigt die Öffentlichkeit und es darf auch Geld kosten. Und wenn man dafür einen Ausgleich schafft, dass man wirklich ein sozialgerechtes Verkehrssystem anbietet, dann sehe ich da auch überhaupt keine Gerechtigkeitsfrage oder Ungerechtigkeitsfrage.
In Bezug auf den Fuß- und Radverkehr kann man natürlich die Stadt schlechthin Kopenhagen nennen. Kopenhagen reduziert jedes Jahr Parkplätze um 5% und Kopenhagen war früher auch wie Deutschland, was die Ansicht zum Auto angeht und trotzdem funktioniert es drüben. Also das Argument, die Leute kennen das einfach nicht, das zieht einfach nicht mehr. Und was in Kopenhagen auch ganz wichtig ist, die Verkehrsplanung geschieht aus Sicht der Fußgängerin. Also man plant irgendwas Neues. Als allererstes guckt man, wie viel Platz brauche ich für den Fußgängerverkehr. Dann guckt man, was bleibt über für die Radfahrer. Und ganz am Ende guckt man erst, was kann ich jetzt noch dem Autoverkehr geben. Und das ist einfach so ein Ansatz, den müssen wir einfach auch übernehmen und uns auf die Zukunft vorbereiten.
Vielleicht sollten Sie mal nach Kopenhagen in den Urlaub fahren und sich die Stadt anschauen. Natürlich mit der Bahn. Als nächstes kommen wir zum Bereich Wohnen, der 25% unseres ökologischen Fußabdrucks ausmacht. Am meisten Energie geht in der Wohnung über Wärmeverluste verloren. Dagegen lassen sich zum Beispiel Dichtungsbänder am Fensterrahmen anbringen. Auch wer seine Rollläden in der Heizperiode bei Einbruch der Dämmerung frühzeitig runterzieht, kann bereits viel Energie sparen. Vorhänge erfüllen eine ähnliche Funktion. Und wer die Zimmertemperatur nur um 1 Grad absenkt, kann bereits 6% der Heizkosten sparen. Nach dem Heizen ist das Warmwasser der zweitgrößte Energieverbraucher in der Wohnung. So verbraucht ein Bad etwa 100 Liter Wasser mehr als das Duschen. Auch der Einbau von Sparbrausen lohnt sich. Durch sie fließen nur etwa 6 Liter Wasser in der Minute. Bei alten Duschköpfen ist es das Doppelte. Heikel wird es beim Thema Gebäudesanierung. Gerade in München besteht hier die Gefahr, dass Mieterinnen und Mieter die Mehrkosten nach der Sanierung nicht mehr tragen können und verdrängt werden. Sanierungen müssten sich deshalb für alle Seiten lohnen. Für Vermieter und Mieter. Was bei der Miete draufgeschlagen wird, sollten Mieter nach der Sanierung bei den Heizkosten sparen. Für Mieter ist es zudem oft nicht nachvollziehbar, ob Sanierungen überhaupt sinnvoll und klimafreundlich sind und welche Kosten am Ende auf sie zukommen. Sie bräuchten eine öffentliche Anlaufstelle zur Überprüfung von Bauvorhaben und deren Auswirkungen auf die Miete. Kurzum, sanieren ja, aber Mieter und klimafreundlich und keine Luxussanierungen, die vor allem den großen Wohngesellschaften bzw. Finanzinvestoren nutzen. Kommen wir als letztes zum Thema Konsum. Der Einkauf bestimmt 18% unseres Fußabdrucks. Auf was also muss man achten, wenn man nachhaltig einkaufen will? Wenn man ökologische und soziale Kriterien beim Einkauf beachten will? Antworten bekommt man, wenn man an den alternativen Stadtrundgängen Orte des Wandels teilnimmt, die vom Nord-Süd-Forum und Commit organisiert werden. Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum erzählt.
Da war einfach unsere Idee, einen Positivzugang zu ermöglichen und gleichzeitig Akteure und Orte hier in München vorzustellen, die sich auch teilweise schon seit sehr langem für eine ökosoziale Wende, für mehr globale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit in unserem Handeln hier engagieren und eben nicht nur über diese Leute und über diese Initiativen zu sprechen, sondern vor Ort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, unsere Rundgänge, die dauern meistens so circa 4 oder 4,5 Stunden, weil wir einfach durch die Stadt ziehen, verschiedene Orte aufsuchen und dann auch mit den Leuten eben reden wollen. Und das ist zwar ein ziemlich langes Format, sage ich mal, aber es ist wunderbar und den Leuten gibt es richtig viel, weil man eben einen ganz anderen Bezug und ganz anders sich angesprochen fühlt, wenn man vor Ort mit Menschen ins Gespräch kommt. Gestartet sind wir mit unserer klassischen Route vom Eine-Welt-Haus ausgehend zur GLS-Bank, dann zur plastikfreien Zone, ins Haus der Eigenarbeit und dann zum Verkauf-Handelskontor, also wo sowohl die Themen Konsum, wo und wie kann man Dinge sinnvoll einkaufen, aber eben auch die Themen reparieren statt wegwerfen oder Plastikvermeidung und ganz wichtig eben auch die Frage nach der Geldanlage angesprochen werden. So, das ist unsere Klassikerroute, die führen wir auch am öftersten durch. In den letzten 2 Jahren haben wir aber darüber hinaus auch verschiedene Stadtviertelrundgänge entwickelt. Es gibt einen Rundgang in Schwabing. Es gibt einen Rundgang in Giesing und neuerdings auch einen Rundgang im Westend. Und es gibt auch noch neue Themenrundgänge. Also seit letztem Jahr gibt es Fair Fashion Rundgänge, in denen wir einfach verschiedene Modeorte, Labels, Shops und auch Secondhand-Läden hier in München besuchen, rund um das Thema nachhaltiger Kleiderkonsum und Gebrauch. Es gibt jetzt einen Rundgang zum Thema Ernährung und Landwirtschaft und seit Sommer diesen Jahres gibt es auch einen Rundgang zum Thema Energie und Mobilität.
Es gibt, wie wir hören konnten, viele Möglichkeiten in den Bereichen Ernährung, Mobilität, Wohnen und Konsum seinen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Und das müssen wir. Denn der weltweite Erdüberlastungstag wird in den nächsten Jahren, wenn wir nicht gegensteuern, noch früher sein.
Derzeit ist es so, dass wir immer noch denken, dass Wirtschaftswachstum das Allheilmittel ist. Und solange wir nicht von diesem Gedanken wegkommen, wird sich daran auch nichts ändern. Dann werden die Tage immer noch kürzer werden, also wir werden schneller diesen Erdüberlastungstag erreichen.
Sagt Anja Rühlemann von WECF Deutschland, Women Engage for a Common Future. Falls Sie Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck unkompliziert berechnen wollen, dann gehen Sie doch einfach auf www.fußabdruck.de. Im Internet gibt es diverse Rechner, um den Fußabdruck zu berechnen, auch wesentlich anspruchsvollere als den, den wir hier empfehlen. Und es gibt auch einen Selbsttest, der sich mit sozialen Kriterien beschäftigt. Er nennt sich The Slavery Footprint und ist unter www.slaveryfootprint.org zu finden.